Buddha Blog Podcast Folge 76 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Gefangenschaft. Der Geist folgt dem Körper in die Gefangenschaft. Die ungleichen Mitstreiter sind meistens im Einklang. Waren Sie schon einmal gefangen? Sicherlich, vielleicht nur Sekunden oder Minuten, aber gefangen waren Sie schon einmal. Aber auch der umgekehrte Fall kommt vor. Der Körper folgt dem Geist in die Gefangenschaft. Es braucht eben beide Seiten der Persönlichkeit. Es gibt viele Menschen, die resignieren, die sich freiwillig in eine Art von Gefängnis begeben. Dann, wenn das Leben schwer wird, die Stimmung gedrückt bleibt, dann flüchten sich viele ängstliche Charaktere in die Aufgabe ihrer Selbstbestimmung, werden ab da fremdgesteuert. Gefangenschaft ist für Körper und Geist eine Belastung, aber die mentale Komponente der Eigeninhaftierung, die ist deutlich heftiger. Wer nun so verunsichert ist, dass er oder sie die Hoheit über den eigenen Geist und Körper abgibt, um als Herdentier dann die Stimmen im Kopf zur Ruhe zu bringen, der ist auf einem schweren Weg. Auf den ersten Blick vielleicht einfacher, in Wirklichkeit aber unglaublich anspruchsvoll, denn der gesunde Menschenverstand darf hier nicht mehr teilnehmen, sonst würde die freiwillige Gefangenschaft sofort enden. Klar, man kann es sich einfach machen, der Masse nachlaufen, ein Schaf werden und bleiben. Aber ein solches Verhalten ist nicht im Sinne der buddhistischen Philosophie, die immer ein Nachsinnen über alle auftretenden Ereignisse anregt, nicht der sturen Demut ihren Platz einräumt. Was ist Gefangenschaft für Sie? Können Sie sich vorstellen, wie es sein muss, wenn Sie in einem kleinen Raum inhaftiert sind? Und wie es sein muss, wenn Sie sich in eine mentale Gefangenschaft begeben? Versuchen Sie, sich in diese Fälle hineinzuversetzen. Wie wäre Ihr Leben, wenn Sie die Dinge anders abfedern würden? Wenn Sie nicht nachdenken, sondern sich mit vorgesetzten Entschlüssen abfinden würden? Es gibt sehr viele Arten der Gefangenschaft. Die meisten Möglichkeiten sind selbst gewählt. Aber nach der Lehre des großen Lehrers muss das alles nicht sein. Denn am Anfang aller Überlegungen steht die Frage, wer bin ich? Darauf folgt eine Antwort, die in ihrer Konsequenz jede Gefangenschaft zerstören wird, ja zerstören muss. Egal was sie in eine Abhängigkeit oder Anhaften gezogen hat, alles fällt ab, wenn die Antwort ehrlich ausgefallen ist. Wer sich selbst anlügen möchte, der verbleibt in der misslichen Situation. Ja, es gibt Zwänge im Leben, kein Mensch ist eine Insel. Manche Dinge müssen wir machen, andere eben nicht. Welche Dinge machen Sie, weil Sie wollen? Welche, weil Sie müssen? Und wo liegt die Grenze für Sie? Der Weg ist überhaupt das Ziel. Buddha sagte einmal, schwer ergründlich, groß in Künsten schwelgt der Geist in den Gedanken. Glück ist er allein dem Weisen, der ihn achtsam hält in Schranken. Shaolin Tempel London. Heute reise ich nach London, besuche meinen Meister Shi Jinze, der dem Tempel vorsteht. Lange habe ich ihn nicht gesehen, das Reisen war lange Zeit sehr schwierig, jetzt ist es wieder leichter. Diesen Text schreibe ich am Flughafen Stuttgart. Ich bin zu früh hier. Die Vorfreude hat mich die Zeit vergessen lassen. Der Shaolin-Tempel in London ist seit beinahe 30 Jahren eine feste Institution in der Metropole, liegt unweit der Metrostation Tufnell Park. Wieder unternehme ich eine Reise, die auf meinen Handlungen von vor fast 40 Jahren aufbaut. Wäre ich seinerzeit nicht in den Shaolin-Tempel China gereist, sondern wie normale Menschen in den Urlaub, dann würde ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht nach London fliegen. Unser Karma baut sich über das gesamte Leben auf, alles ist vorbestimmt, tief in unserem Ich wissen wir um die Zusammenhänge ganz genau Bescheid. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, die alten Weggefährten wieder zu treffen. Die Lehrer in der Kung-Fu-Schule, die Mitarbeiter, die Familie meines Meisters. Angeschlossen an die Schule ist ein großer Buddha-Raum, in dem Zeremonien stattfinden, die für die Feste und Feiern genutzt werden. Mein Meister Xianzi ist ein Sanda-Lehrer, das heißt, es wird der Augenmerk auf den Kampf gerichtet, weniger auf Formen. Hier geht es immer gut zur Sache. Viele Boxsäcke und ein Boxring vervollständigen die Trainingsstätte. Hier gibt es viele Schüler aus wirklich allen Ländern der Welt. London ist sehr weltoffen, das Sprachengewirr ist beachtlich, der Zusammenhalt der Schüler aber auch. Kaum einer kann sich dem Einfluss der fernöstlichen Kultur im Tempel entziehen. Es duftet dort nach Tee und Training, überall sind Menschen, es wird fleißig trainiert. Ich sitze am Stuttgarter Flughafen, aber ich kann den Tempel schon riechen. Bei Veranstaltungen räumen die Schüler meines Meisters regelmäßig die Platzierungen ab. Das Training zeigt Wirkung, der Respekt wächst. Nun, mein Meister ist auch etwas in die Jahre gekommen. Er ist über 50, ich fast 60 Jahre alt. Das Alter geht an niemanden spurlos vorbei, auch nicht an einem ehemaligen Shaolin-Mönch. Trotzdem trainiere ich jeden Tag etwa eine Stunde. Ich weiß, dass mein Meister ebenfalls kaum einen Tag auslässt. Auch wenn meine Übungen in letzter Zeit etwas moderat wurden, die Disziplin ist nach wie vor die bestimmende Tugend in meinem Leben. Ich freue mich sehr, meine Freunde später in die Arme zu nehmen. Die Reise vor fast 40 Jahren hat Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Der Weg ist und bleibt das Ziel. Jetzt ist Boarding. Buddha sagte einmal, wer der heiligen Fährte treu bleibt, wird ans andere Ufer kommen. Der Shaolin Tempel London, Teil 2. Ich bin wieder hier, mein Meister trainiert jetzt noch Schüler. Die Frau Fu hat mich am U-Bahnhof Caledonian Road abgeholt, mich zum Tempel gefahren, der unweit der Station Tufnell Park liegt. Unterwegs stieg noch ihr Sohn Tientien zu, der eines meiner Patenkinder ist, mit dem ich über mehrere Jahre zusammengewohnt habe. Als mein Meister Xianzi seine Frau kennenlernte, hat er seinerzeit den Status Mönch aufgegeben, aber ein Meister bleibt er natürlich weiterhin. Sein Kung-Fu ist nach wie vor ein Traum, seine Weisheit umfassend. Als Xianzi dann fertig war, konnten wir uns in die Arme nehmen. Lange Zeit ist vergangen seit dem letzten Zusammentreffen. Die weltweite Hysterie hatte auch auf die buddhistische Gemeinschaft ihre Auswirkungen. Der Londoner Tempel war über 6 Monate geschlossen. Heute läuft der Betrieb wieder fast normal. Wir setzten uns an einen Tisch im Bereich des Eingangs und fingen an, uns zu unterhalten. So, wie wenn wir nicht mehr als eine Woche getrennt gewesen wären. Wir knüpften mehr oder weniger nahtlos dort an, wo wir geendet hatten. Die Frau meines Meisters kochte eine Kleinigkeit. Wir redeten lange und als wir merkten, dass es schon nach 1 Uhr war, gingen wir etwas melancholisch, aber zügig zu Bett. Ich schlief nicht wirklich gut. Mein Zimmer ist zwar groß und hell, aber im Bett gibt es keine Matratze, sondern eine Art von Brett oder Futon, welches zwar sehr gesund für den Rücken sein soll, aber eben nicht dem entspricht, was ich sonst so gewöhnt bin. Ich habe meinen eigenen Kaffee mitgebracht. Ein Wasserkocher ist in einem chinesischen Haushalt immer auf einem Zimmer. Zuerst einmal einen Kaffee, dann die Dusche. Mein übliches Yoga-Programm zog ich auch durch. Ohne meine Matte fahre ich nicht mehr weg. Die täglichen Dehnübungen sind mir unglaublich wichtig geworden. Mein Meister trainierte schon wieder. Ich wartete, bis er fertig war. Wir begrüßten uns freudig. Zwar gibt es im Shaolin-Tempel London etwa 10 Lehrer, aber an Xianzi bleibt der Hauptteil irgendwie doch hängen. Er sagte, dass wir zu einem bekannten Möbelhaus fahren würden. Er wolle eine Matratze für mein Bett kaufen. Ich hatte nichts gesagt, ich würde mich unter keinen Umständen beschweren. Es war aber seine Idee und ich war nicht traurig darüber. Gesagt, getan, wir fuhren durch London, nahmen erst einen Kaffee in der Kantine des schwedischen Unternehmens, gingen dann durch den obligatorischen Rundgang, fanden eine passende Unterlage für mein Bett, und fuhren zurück in den Tempel. Die nächste Nacht wird sicherlich geruhsamer. Und wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es ist zu Ende gebracht, das Leben ist gelebt, alles wurde getan, was getan werden musste, mehr gibt es nicht zu tun. Der Shaolin-Tempel London, Teil 3. Haben Sie schon den ersten Teil meiner Serie über den Shaolin-Tempel London gehört? Zuerst zeigte mir Jense dann neue Übungen, die speziell für meine Schwachstellen, zum Beispiel den Rücken, zusammengestellt waren. Nachdem ich fast 60 Jahre alt bin, ist mein Training mehr Reha denn Kung Fu. Am Nachmittag habe ich dann in aller Ruhe meinen englischen Podcast aufgenommen, sozusagen die London Edition. Dann die vielen Schüler betrachtet, die zum Training kamen, mit den Leuten gesprochen und natürlich auf das Abendessen gewartet. Im Tempel gibt es eine große Küche, mein Meister ist ein fantastischer Koch. Als es ruhig wurde im Tempel, haben wir uns hingesetzt und schweigend gegessen, so wie wir das schon so häufig zusammen gemacht haben, der Shaolin-Meister und der Mann aus Stuttgart, eine Einheit seit fast 40 Jahren. Nach dem Abendessen fielen mir die Augen zu. Eine Reise ist eben anstrengend. Ich schlief sofort und tief. Am nächsten Morgen hallten schon die Anweisungen über den Hof, an dem mein Zimmer angeschlossen ist. Die erste Klasse hatte Kung Fu im Innenhof. Ich hörte meinen Meister, ein beruhigendes Gefühl. Zuerst einen Kaffee, dann in die Dusche, um fit zu werden für mein Yoga. 40 Minuten gingen schnell vorbei. Dann meine neuen Rückenübungen, ohne Fleiß kein Preis, so ist das Leben. Die Schüler kamen und gingen, am Hof war Leben, junge und ältere Schüler wechselten sich ab. Ich ging auf mein Zimmer, um den deutschen Podcast aufzunehmen, immerhin Folge 67, eine gewisse Beharrlichkeit ist mir nicht abzusprechen. Danach kam ich in die Tempelmensa, hier war schon reichlich Betrieb. Die Menschen sammelten sich für die Meditation, die heute von einer buddhistischen Nonne aus China geführt wurde. Fa Shi Ren Liu Dhamma Vihari. Nach der Zeremonie habe ich die Nonne interviewt, unser Gespräch aufgezeichnet, welches ich bald einmal schneiden und als Podcast veröffentlichen werde. Den Inhalt der Meditation werde ich in einem separaten Beitrag darlegen. Jedenfalls hatte ich schon länger nicht mehr mehrere Stunden im Schneidersitz zugebracht. Die Versenkung wollte sich nur schwer einstellen. Nach der Sitzung ging in der Tempelküche das große Kochen los. Jeder schien etwas mitgebracht zu haben. Eine hektische Betriebsamkeit brach los. In kurzer Zeit war das Haus von allen möglichen Wohlgerüchen durchflutet. Ich freute mich so sehr auf das Essen. Die Tische wurden zusammengestellt, bis es eine lange Tafel war. Vielleicht kennen Sie so ein Bild aus der Werbung, wenn die glückliche Familie an einem langen Tisch sitzt. Buddha sagte einmal, das heilige Leben in Wertschätzung halten. Wer glaubt an die Wiedergeburt? Was genau ist eigentlich Wiedergeburt? Die buddhistische Philosophie steht für viele Menschen mit der Wiedergeburt als Einheit. Das Wissen über die Philosophie des indischen Prinzen ist dünn, aber Schlagwörter wie Wiedergeburt, Karma und Nirvana haben ihren Einzug in die Sprache gehalten. Buddhisten wissen, dass es kein Ich im eigentlichen Sinn gibt, aber die Illusion eines Ichs passt gut zur Wiedergeburt, denn wenn ich wieder geboren werden kann, dann muss ich ja auch einen Stellenwert haben, oder? Wenn der Kreislauf von Geburt, Alter, Krankheit und Tod immer weitergeht, dann müssen wir auch wiedergeboren werden. Sonst wäre eine Mitnahme des Karmas ja auch nicht möglich. Und das Nirvana wäre ja dann nur im ersten Versuch zu erreichen, oder? Wer an das Karma glaubt, der glaubt zwingend auch an die Wiedergeburt. Denn wie sollten wir sonst wachsen, aufwachen, wo wir doch schon die Chancen in diesem Leben vertan haben? Da hoffen wir eben auf die nächste Inkarnation. Da machen wir das alles wieder gut. Da werden wir ein richtig guter Mensch sein. Anhänger des Chan-Buddhismus sind mit der absoluten Vergänglichkeit der jetzigen Existenz trotzdem nicht völlig einverstanden. was an der Dualität der Ereignisse liegt, aber auch an der über viele Jahrhunderte hergebrachten Glaubenswelt unserer Vorfahren, die zu einem guten Teil auch in die Ausprägungen der Lehre Buddhas übernommen wurden. Wer sich hierzu Gedanken macht, wird feststellen, dass schon bei manchen kleinen Kindern eine herzhafte und starke Persönlichkeit vorhanden ist. Es fragt sich, wo diese denn herkommen mag. Mein Vater sagte immer, Glauben heißt nichts wissen, nichts wissen ist gleichbedeutend mit Dummheit. Wer also glaubt an die Wiedergeburt, wer kann sich konkret an ein Vorleben erinnern? Chan-Buddhismus handelt von der Erleuchtung in diesem Leben, nicht im nächsten oder übernächsten. Die Anhänger des Chan konzentrieren sich auf das Erreichen dieses Moments, auf den Weg dorthin, weniger auf das, was danach kommt, weshalb wenig zur Reinkarnation zu lesen oder hören ist. Allerdings sind Chan-Buddhisten gegenüber der Angelegenheit auch nicht abgeneigt, weshalb eine grundsätzliche Akzeptanz zum Thema jedenfalls vorhanden ist. Die Worte des Lehrers aller Lehrer wurden über viele hundert Jahre nach seinem Ableben aufgezeichnet. Wir wissen, wie sich eine Geschichte schon innerhalb nur einer Woche verändern kann. Was passiert da erst über mehrere Jahrhunderte? In den Sutras steht von den erleuchteten Menschen, die sich an die Vorleben und zukünftigen Leben erinnern können, davon wissen. Der Weg erscheint mir als das wichtigste Ziel. Buddha sagte einmal, wer hat verstanden, dass es mit dem Werden dann Geburt und für alles, was einmal geworden ist, Alter, Krankheit und Tod gibt. Die Zeremonien im Shaolin-Tempel London. Nach der Zeremonie habe ich die Nonne Fasche Renryu Dhammavihari interviewt. Das Interview fand auf Englisch statt, heute gebe ich die deutsche Übersetzung. Hallo, wir sind hier im Shaolin Tempel in London und führten gerade eine buddhistische Zeremonie mit einer Nonne durch. Und ich möchte, dass sie sich vorstellt, damit ihr meine Hörer über sie erfahren könnt. Renryu Dhammavihari. Hallo, mein Name ist Renryu. Das ist mein Dharma-Name. Ich bin eine buddhistische Nonne aus China. Ich bin auch eine Doktorandin der Religionswissenschaften in Großbritannien. Im Moment komme ich jede Woche zum Shaolin-Tempel London, jeden Samstagnachmittag. Wir haben hier eine Gruppenaktivität. Wir meditieren einfach zusammen und dann haben wir eine Gruppendiskussion über einige buddhistische Lehren. Und dann machen wir Gruppengesang für die spirituelle Gesundheit. Ich mag es hier und ich genieße diese Erfahrung mit allen diesen Shaolin-Freunden. Kannst du bitte den Gegenstand des Chantens erklären, warum geht es beim Chanten? Renryu Dhammavihari, eigentlich chanten wir über die Sutra von Guanyin Posa. Kennst du Guanyin Posa? Ja, ich kenne. Renryu Dhammavihari, Avalokiteshvara auch. Der große Mitgefühls-Bodhisattva, er ist der beliebteste Bodhisattva in der chinesischen buddhistischen Kultur. Und wir Chinesen beten normalerweise gerne zu Guanyin Bodhisattva um Segen. Also chanten wir einfach die Sutra und hoffen, dass der Guanyin Bodhisattva uns segnen kann. Und wie lauten die Worte genau, kannst du einige ins Englische übersetzen? Die Worte mit dem chinesischen Inhalt? Oh, es ist schwierig, es gibt so viel. Es geht hauptsächlich um den Verdienst des Bodhisattva, des Guanyin Bodhisattva, und dann beten wir, dass wir hoffen, dass der Guanyin Bodhisattva uns segnet, um alle Schwierigkeiten zu überwinden und ein gutes Leben zu haben. Und außerdem sagt uns die Sutra, wie wir Meditation üben sollen, die achtsame Meditation. Wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir sagen, einfach Achtsamkeit üben. Du sollst dir deines Körpers, deiner Sprache und deiner Absicht bewusst sein. Sei dir deines Körpers, deiner Rede und deines Geistes bewusst. Jeden Moment, Moment für Moment, und dann wirst du nicht leiden, denn du leidest aufgrund deiner Erwartungen an die äußere Welt. Wenn du in jedem Moment präsent bist, genießt du jeden Moment deines Lebens. Du hast keine zusätzlichen Erwartungen, keine Wünsche, keine Anhaftung. Dann hast du keine Leiden, keine Sorgen, dann wirst du glücklich sein. Das ist also die Achtsamkeitspraxis. Sie wird auch in der Sutra erklärt. Wenn wir also üben, werden wir das Leiden los. Und das ist der Segen des Bodhisattva, Guanyin Bodhisattva. Also erzählt uns die Sutra nicht nur die Geschichte über Guanyin Bodhisattva, den Buddha-Priester, den Verdienst des Bodhisattva, sondern sie sagt uns auch, wie wir Achtsamkeit üben können. Ja, ich denke also, dass es sehr nützlich ist. Also habe ich sie angeleitet, diese Sutra heute zu chanten. Und ich hoffe, dass unsere Gruppenmitglieder Spaß daran haben und dies weiterhin tun. Ja, es wird sie, glaube ich, entspannter machen, glücklicher, ja. Okay, also macht ihr das jeden Samstag im Shaolin-Tempel London, zu welcher Zeit? Ja, sagt die Nonne, im Moment lebe ich in London, also komme ich jeden Samstag zum Shaolin-Tempel, weil die Managerin Frau Fu mich eingeladen hat, hierher zu kommen, um die buddhistischen Anhänger zu lehren, sie anzuleiten, diese Gruppenpraxis zu machen, jeden Samstag von 4:30 bis 6. Ich danke dir vielmals. Herzlich willkommen. Jeder ist herzlich willkommen, sich uns anzuschließen. Danke, aber die meisten meiner Zuhörer sind Deutsche, also kommen sie vielleicht nicht, aber sie wollen wissen, was ihr macht. Oh ja, das ist es, was ich tue, entgegnet die Nonne. Vielen Dank, dass du mir das erzählt hast und dir Zeit für mich genommen hast. Danke. Dein Ryu Damavihari, danke, danke, danke. Ich bin auch sehr froh, Sie hier zu treffen und das nächste Mal hier wieder willkommen zu heißen. Buddha sagte, ihr sollt die Sittlichkeit beachten, euch der tiefen Geistesruhe widmen, die Meditation pflegen, einzig beachten und in leeren Häusern wohnen. Die Vergangenheit ändern. Die Vergangenheit ändern, Sie sagen, dass das nicht funktioniert. Ich sage, dass das sehr wohl möglich ist. Wie man die Vergangenheit ändert, fragen Sie sich. Was vergangen ist, unterliegt unserer Bewertung. War es eine schöne Zeit oder war es furchtbar? Das ist ausschließlich von unserer Meinung, Betrachtung und Bewertung abhängig. Je nachdem wir die zurückliegende Zeit einordnen, wie wir uns heute entscheiden, so war auch die Vergangenheit. Alles können wir ändern, neu evaluieren. Wir sind nicht an die Überzeugung von gestern und vorgestern gebunden, weshalb vorgefasste Urteile, Vorurteile uns das Leben schwer machen, der Dummheit einen immensen Vorschub leisten. Andererseits ist es fast unmöglich, sich ständig neu zu entscheiden, etwa im Supermarkt jedes Mal neue Speisen zu wählen oder die Art zu putzen immer neu zu überlegen. Die Antwort liegt meist in der Mitte, weshalb Buddha vom mittleren Weg sprach. Bevor Sie jetzt alle Ihre Ereignisse in Ihrem Leben völlig neu bewerten, ist es erst einmal wichtig zu wissen, wo die Reise für Sie hingehen soll. Der Körper weiß meist besser wie die Ratio um die wahren Zusammenhänge in Ihrer Inkarnation. Lassen Sie die wichtigen Entscheidungen von Ihrem wahren Ich treffen. Der Geist will, denkt und braucht, der Körper weiß. Sie sagen, dass das Leben nicht gut zu Ihnen war. Ich sage Ihnen, dass das nicht wahr ist. Sie alleine bestimmen, ob Sie ein gutes Leben hatten. Ich sage Ihnen, dass Sie ein wundervolles Leben hatten und haben. Sie sind nur zu gierig, erwarten zu viel, deswegen leiden Sie auch. Weil die Realität Ihren Erwartungen nicht entspricht und auch nicht entsprach, sind Sie unzufrieden. Anstatt das, was ist, zu umarmen, was Sie haben, zu genießen, anstattdessen sind Sie am Jammern. Zuerst ändern Sie Ihre Vergangenheit, die Art, wie Sie das Zurückliegende betrachten, dann werden sich die Nebel für Sie lichten, das verspreche ich Ihnen. Automatisch ändert sich in der Folge die Gegenwart und damit zwingend auch die Zukunft. Wir bestimmen mit unseren Gedanken die Welt, das ganze Universum liegt in unserem Einfluss. Das glauben Sie nicht? Bis gerade glaubten Sie ja auch nicht, dass wir die Vergangenheit ändern können. Sie haben so viel Macht, so viele Dinge können Sie tun, nur wissen Sie noch nichts davon. Das werden wir ändern. Wer hier meine Texte hört, der wird sich verändern. Wer der Philosophie Buddhas folgt, der weiß, das nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ich hatte solche Form in einer Vergangenheit. Brauche ich einen Chan-Lehrer? In Asien ist das Konzept eines Lehrers weit verbreitet. Man kommt so näher zusammen, die Weisheiten werden von Angesicht zu Angesicht verbreitet. Bei uns in Europa ist das anders, da gibt es die Lehrer-Schüler-Situation auf freiwilliger Basis, also außer Schule im Beruf, so gut wie nicht. Buddha war einer der ganz großen Lehrer. Seine Ausstrahlung hat die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert. Seine Worte sind jedoch in Vergessenheit geraten. Fast jeder Haushalt hat eine Buddha-Statue, aber was die Aussagen des so friedlich meditierenden Prinzen waren, das ist mehr oder weniger unbekannt. Im Westen sind buddhistische Lehrer selten, wenige fühlen sich für diese Arbeit berufen. Und die Trainer, die es gibt, die sind manchmal eher vom Geld angezogen, weniger von der Aufgabe. Unzählige Abwandlungen haben seit dem Ableben Buddhas die Lehre verändert, ihr ihren Stempel aufgedrückt. Abhängig von lokalen Bräuchen, dominanten Lehrern sowie Sprache und Entwicklung haben sich völlig verschiedene buddhistische Linien entwickelt. Chan-Buddhismus ist eine Untergruppe, die dem Patriarchen Bodhidharma und Huineng nachkommt. Als Schüler des Shaolin-Tempels China folge ich dieser Weltsicht, die durch die Jahrtausende aber auch ihre Prägung erhalten hat. Der Buddhismus in seiner Komplexität ist so umfangreich, dass es fast unmöglich scheint, die verschiedenen Handlungsstränge zu betrachten. Die Philosophie ist tief und bedeutsam, der Anhänger steht vor einer Wand aus buddhistischen Lehrmeinungen, Auflagen, Gesetzen, Ansichten und Bräuchen. Wie soll man sich durch dieses Chaos wühlen? Die Worte des Erleuchteten wurden erst mehrere Jahrhunderte nach seinem Ableben in Worten aufgeschrieben, die so bis heute nicht mehr gebräuchlich sind, die nur noch eingefleischte Buddhisten ansprechen können, der Laie schaltet geistig dabei ab. Klar kann man sich die Mühe machen und sich einlesen, sich zu informieren und zu forschen. Aber für den normalen Wohlfühlbuddhisten ist das eine enorme Aufgabe. Einen Lehrer zu finden erleichtert die Angelegenheit sehr. Allerdings ist ein solcher Mentor auch nicht einfach zu finden. Dazu kommt, dass viele eben nur noch über Halbwissen verfügen, da die richtige Entscheidung zu treffen erscheint als schwierig. Wer alleine zurechtkommt, der ist meist auch schon etwas fortgeschrittener, der ist schon einen weiten Weg gekommen. Wer aber ganz am Anfang steht, der sollte sich bei einem Lehrer anlehnen, um den Pfad auch zu finden. Egal wie die Angelegenheit für Sie passen könnte, gehen Sie nach Ihrem Bauchgefühl, nicht nach der Ratio. Wenn Sie etwa meine Texte lesen oder hören, was für Gefühle kommen dann in Ihnen hoch? Wenn es gute Emotionen sind, dann bleiben Sie für eine Weile mein Schüler. Wenn es schlechte Emotionen sind, dann sollten Sie einfach noch etwas weitersuchen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ein Erwachter ist der Lehrer himmlischer und menschlicher Wesen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.